darauf eingestellt, eine schöne, ruhige Anfahrt zu haben und so. Aber Sonntagmorgen kann man ja super fahren, das ist richtig gut. Ne? Und dann war auf einmal auf der Autobahn Vollsperrung wegen einem LKW-Unfall. Und die Zeit schmolz dahin. Und ich habe dann den Johannes angerufen und habe gesagt, Johannes, überleg schon mal, was du tust, wenn ich nicht rechtzeitig hier sein kann, weil es dann echt knapp geworden ist. Und umso mehr freue ich mich, dass ich hier sein kann, dass ich euch sehen kann, dass ich auch den Lobpreis mitgekriegt habe. Das hätte ich ja sonst vielleicht auch nicht. Genau. Und dass ich da mit dabei sein kann. Und das ist richtig schön. Ich will heute Morgen die Predigt halten oder darf. Freue mich immer, wenn ich die Predigt halten darf. Und ich werde predigen über einen Bibeltext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 11. Und wenn dann jemand schon mal mit aufschlagen will in seiner Bibel, kann man das gerne tun. Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 26. Das ist eine ganz spannende Geschichte, wie ich finde. Eine der wirklich aufregenden Geschichten in der Bibel. Bevor ich das tue, würde ich gerne einfach noch ein paar Sachen zu mir sagen und zu meinem Hintergrund, dass ihr da ein bisschen mit informiert seid, wer ich überhaupt bin. Mein Name ist Reinhard Lorenz. Genau. Ich habe Familie, ich bin verheiratet mit Heidi 35 Jahre lang schon, mit einer Frau. Und das wird immer schöner mit ihr, genau, das ist richtig gut. Genau. Die hätte ich eigentlich ganz gerne heute Morgen hier mit dabei gehabt, aber das geht nicht, die macht nämlich Lobpreis in unserer Gemeinde, wo wir sind. Wir wohnen da unten in der Nähe Olpe, kennt ihr das? Wiedenest, genau. Und wir wohnen in Wiedenest, das ist ein kleines Kaff, wo auch die Bibelschule ist. Und von dort aus haben wir in Olpe neue Gemeinde angefangen, eine Gemeindegründung. Die gibt es jetzt seit 10 Jahren und da sind wir engagiert und meine Frau macht da heute Morgen Lobpreis, deswegen kann sie nicht dabei sein. Wir haben 4 Kinder und inzwischen habe ich 2 Enkelkinder. Ich bin schon Opa, genau, richtig. Und die Kinder sind alle aus dem Haus. Wir wohnen jetzt alleine in dem Haus, wo wir vorher zu 6 waren und genießen das. Und die Enkelkinder, die kommen mal, aber die gehen auch wieder. Das ist richtig schön, genau. Vielleicht kennen einige sogar meine Kinder, die sind viel unterwegs. Sarah Lorenz, die macht Musik und hat CDs aufgenommen, christliche Sachen. Sind jetzt in der Gemeindegründung in Bochum, hat mit Hillsong Gemeinde gegründet, in Düsseldorf zuerst. Und jetzt machen sie eine Gemeindegründung in Bochum. Sind jetzt seit einem Jahr dran und haben 2 Gottesdienste inzwischen, weil der Raum mit 150 Leuten zu klein geworden ist. Und das geht richtig gut. Genau. Ich selber arbeite jetzt in der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden oder kurz AGB. Kennt ihr AGB? Kennt nicht die AGB? Dann ist es schwierig. Genau. Ich bin nämlich ganz sicher, dass alle die AGB kennen, die irgendwas schon mal im Internet bestellt haben. Sonst kann man nämlich gar nichts bestellen. Da geht nämlich immer eine Frage, da heißt es dann immer, haben Sie die AGB akzeptiert? Und wenn man da keinen Haken reinmacht, dann hat man verloren, dann kommt man halt nicht weiter. Und ich freue mich immer riesig über die millionenfache Akzeptanz von der AGB und wie viele Leute das akzeptieren und anklicken und denken, genau, da bin ich genau hundertprozentig dafür, dass man das macht. Da steht AGB für allgemeine Geschäftsbedingungen, genau. Das ist das Kürzel bei uns nicht. Ich würde mir wünschen, dass es bei uns steht für das Kürzel aktive Gemeindebewegung. Das ist nämlich das, was wir wollen. Aber das ist es auch nicht, sondern das steht einfach für Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden, womit vielleicht nicht alle unbedingt was anfangen können von vornherein. Kennt ihr Brüdergemeinden? Kennt ihr so die Anfangsgeschichte, wo Leute das angefangen haben? Kennt ihr Georg Müller? Waisenvater in Bristol, ein Deutscher, der zum Glauben gekommen ist, nachdem er ziemlich wild gelebt hat und dann nach England gegangen ist und in England angefangen hat, Gemeinde zu bauen. Da haben die mit 6 Leuten angefangen und nach einem Jahr hatten die in der Gemeinde mit über 60 und nach ein paar Jahren waren das 600 in der Gemeinde dort in Bristol. Also ein richtiger Gemeindegründer. Und dann hat er in der Zeit gesehen, dass es in der Stadt echt Not gibt. Es gab damals ganz viele Kinder, die einfach auf der Straße ausgesetzt wurden. Das war in der industriellen Revolution, die Leute gingen alle arbeiten und waren dann, niemand war für die Kinder da und dann haben die einfach auf die Straße geschickt oder die Eltern waren auch, lebten nicht mehr und dann haben die einfach auch die Not davon aufgegriffen und haben gesagt, das kann nicht sein, wir müssen uns dieser Not annehmen und haben angefangen ein Waisenhaus zu machen Und deswegen ist dieser Georg Müller, einer der Gründerväter von unserer Bewegung, den nennt man den weisen Vater von Bristol. Und der im Glauben, ohne dass er Mittel dafür hatte, einfach Kinder aufgenommen hat. Und die haben im Laufe ihres Lebens 10.000 Kinder bei sich zu Hause gehabt und durchgebracht, ernährt und Berufsausbildungen ermöglicht und dass sie dann ins Leben gehen konnten. Das war eine Riesenbewegung. Und durch ihn und andere ist dann eine Gemeindegründung, eine Gemeindebewegung entstanden, die auch nach Deutschland gekommen ist und die heißen Brüdergemeinden. Den Namen haben sie sich nicht selber ausgesucht, sondern der wurde ihnen so als Spitznamen gegeben. Und einfach, weil die eben gesagt haben, sich immer berufen haben auf den Vers, einer ist euer Meister, wir alle sind Brüder. Hier gibt es keinen, der ist besonders groß und besonders toll, sondern wir haben einen Herrn, einen Meister, das ist Jesus, und wir sind einfach Geschwister untereinander. Und weil sie das so stark betont haben, wir sind einfach Geschwister oder Brüder, wie man das damals genannt hat, haben die anderen dann gesagt, das sind die Brüder. Und der Name, der ist bis heute noch so, ob er jetzt schön ist in unserer heutigen Zeit oder nicht, das ist nicht so ganz wichtig, genau. Jedenfalls, diese Bewegung gibt es auch in Deutschland. Und in Deutschland hat diese Bewegung, ist eingebunden einmal in die Brüderbewegung, die es als allgemein gibt. Da gibt es über 500 Gemeinden, die so ähnlich ticken in dieser Bewegung. Und auch eingebunden im Bund Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde. In diesem Bund Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde ist die größte Freikirche in Deutschland. Kennt ihr? Genau. Sind Baptisten und Brüdergemeinden. Und als Brüdergemeinden wollen wir ganz bewusst einen Beitrag bringen, dass wir sagen, wir möchten mithelfen, dass das Evangelium weitergeht. Wir möchten mithelfen, dass das Evangelium alles durchdringt. Und deswegen haben wir eine Organisation gebildet. Das sind hier Leute, die so Mitverantwortung tragen in der AGB. Da bin ich unter anderem auch dabei, ne? Von links nach rechts. Da versuchen wir verschiedene Dinge einfach zu realisieren. Und unser erstes und hauptsächliches Anliegen ist Evangelisation. Und dass wir einfach Wege finden zur Evangelisation. Das Evangelisationsteam, das wir da gebildet haben, zeigt Christen, jeden möglichst, wie man ganz persönlich und auf natürliche Art und Weise das Evangelium weitergeben kann, über den Glauben reden kann. Und dann haben wir einige Instrumente entwickelt, wie man heute Leute ansprechen kann, wenn wir merken, klassisch evangelisieren, wie wir das früher gemacht haben, das geht nicht mehr unbedingt, sondern wir brauchen neue Wege. Und deswegen haben wir Ausstellungen gemacht, wir haben eine Bibelausstellung am Laufen, das läuft super, und eine Ausstellung über die Weltreligionen, das ist total spannend, wo wir einfach die verschiedenen Weltreligionen darstellen und dann sagen, warum wir angesichts der verschiedenen Religionen an Jesus glauben. Und in dieser Ausstellung wird das richtig schlüssig erklärt, dass die Leute hinterher sagen, ja, ist vernünftig. Das ist nachvollziehbar und beschäftigen sich damit, ob sie an Jesus glauben. Und da sind wir dauernd dabei, weitere kreative Sachen zu machen. Ich habe mal gerade hier was mitgebracht, aber da brauche ich Hilfe, weil ich nicht zugleich reden kann und blasen kann. Würdest du das mal auch blasen? Genau. Du auch? Starke Lunge? Oder irgendjemand? Super, genau. Da bereiten wir jetzt gerade eine Aktion vor. Die hat was mit den Luftballons zu tun, die gerade aufgeblasen werden. Und auf dem Luftballon, da gibt es dann eine Aufschrift. Da steht drauf, schick deine Gebete zu Gott. Genau. Und diese Luftballons sind mit Helium gefüllt dann. Und jetzt nicht, ihr habt kein Helium in der Lunge gehabt, genau. Und dass man eben Leute ermutigt, füll darunter den Zettel, der darunter hängt, aus. Schreib deine Anliegen, die du Gott sagen willst, auf und schick das Ding in den Himmel. Und guck mal, was passiert. Und wir sind ziemlich sicher, dass was passiert, dass Gott Gebete hört und alle möglichen Gebete. Und da gibt es dann eine Box, so eine Art Briefkasten, und da kann man die Zettel, wenn man will, auch reintun. Und dann gibt es Leute, die ständig in der Stadt sind, wir haben dann so ein kleines Pavillon, Zeltpavillon aufgebaut, und beten den ganzen Tag für Anliegen für Leute aus der Stadt. Und wenn wir keine mehr haben, wenn es keine Anliegen gibt, dann gehen wir hin und auf Leute zu, gehen mal zum Rathaus, fragen den Bürgermeister, ob er irgendwas hat, wofür wir mit beten können, ob es irgendwas gibt oder andere Einrichtungen. Wir wollen eine ganze Woche in der Stadt einfach beten, für die Leute beten und wenn es geht auch mit ihnen beten. Und ich bin echt gespannt, wie Gott wirkt, weil ich bin ganz sicher, wir können es nicht tun. Wir können auch niemand zum Glauben überreden. Und das Einzige, was wir machen können, dass wir Menschen in Kontakt bringen mit Gott, und Gott selbst wird sich Menschen zeigen, Und das haben wir immer wieder erfahren. Und deswegen jetzt gerade eine Aktion, die wir jetzt vorbereiten, unter dem Motto Public Praying. Nicht Public Viewing, ist ja alt, das macht ja jeder, ne? Aber Public Praying, in der Öffentlichkeit zu beten und einfach so Menschen mit Gott zusammenbringen. Das ist eine Sache, die das Evangelisationsteam macht, wo wir uns stark engagieren. Das zweite ist Gemeindegründung. Gemeindegründung ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Wir glauben, dass Deutschland viele Gemeinden braucht und dass so einzelne Gemeinden in ihrem Umfeld wieder Leute erreichen. Und man hat mal recherchiert, wie viele Menschen, auch große Gemeinden, Menschen in ihrem Umfeld erreichen. Und man ist draufgekommen, die meisten Gemeinden erreichen nicht mehr als 1000 Menschen in ihrem Umkreis. Wie viele Einwohner hat Herford? Genau. Wie viele Gemeinden bräuchte es da mindestens? Genau. Also 65 Gemeinden täten in Herford schon richtig gut, um die Menschen wirklich zu erreichen. Und dann gibt es Gemeinden, da gibt es Städte, da gibt es überhaupt keine Gemeinde. Oder Großstädte, wo ein Ballungszentrum ist und Gemeinden sind da oft ganz schwach. Deswegen ist es uns ein Riesenanliegen, dass neue Gemeinden entstehen. Und da sind wir dran, mit einem Team einfach Gemeindegründung zu forcieren und Gemeindegründung weiterzubringen. Und ich bin echt glücklich. Wir haben nämlich inzwischen 60 Gemeinden auf diesem Weg begleiten können zur Gemeindegründung. Wobei ich sagen muss, es ist nicht immer gelungen. Leider gelingt nicht immer alles, es ist kein Selbstläufer und der Feind schläft auch nicht und da gibt es dann auch Querschläger oder sowas. Aber eine ganze Reihe von denen sind heute lebendige, fitte Gemeinden, so ähnlich wie ihr, fühle mich sehr zu Hause, wenn ich das sehe, wie das geht. Und das ist ein wichtiges Anliegen. Und dann auch Vermittlung biblischer Lehre. Wir wünschen uns, dass jeder Einzelne wirklich die Bibel kennenlernt. Und deswegen haben wir ein Schulungskonzept entwickelt, wie man in 3 Jahren in einer Gemeinde die wichtigen Sachen, Themen in der Bibel studieren kann und kennenlernen kann. Dass man richtig tief einsteigt ins Wort und das Ganze heißt Hören, Verstehen, Leben. Das heißt einmal hinhören, ja? Einfach wahrnehmen, was steht da? Hinhören, hinschauen, lesen, miteinander Bibel lesen. Dass man einfach die entsprechenden Texte kennenlernt. Das zweite, Verstehen. Da geht es einfach, das zu verstehen, auch in der ganzen Thematik zu erfassen. Fachleute sagen dazu Dogmatik, dass man das auch einordnen kann und so dogmatisch durchdringen kann. Und das dritte, Leben. Weil wenn das nicht ins Leben kommt, das was wir lesen in der Bibel, dann nützt das überhaupt nichts. Und hier geht es um Ethik. Hier geht es um Lebensgestaltung, wie wir leben wollen. Und ich finde das total spannend, das jeweils zu machen. Bei jedem Thema geht es einmal um Hören. Was steht da eigentlich? Verstehen. Die Zusammenhänge verstehen und dann, okay, wie kann ich das leben? Und wir merken, das bewegt richtig viel in den Gemeinden. Das Ganze findet man im Internet und da gibt es für die ganzen Bereiche Ausarbeitungen, die man sofort 1:1 in Hauskreisen, in Kleingruppen machen kann oder auch im Gottesdienst. Da gibt es Predigtvorschläge. Also wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, eine Predigt vorzubereiten, na, zieht euch einfach eine runter. Die sind sehr gut ausgearbeitet, sehr anschaulich, sehr schön. Und manche Gemeinden, die machen Predigtreihe danach. Und in den Hauskreisen in der Woche werden die Sachen vertieft, dass man genau dieses Thema intensiv behandelt. Und wenn man das 3 Jahre durchzieht, dann hat man ein gutes Fundament. Und ich glaube, das lohnt sich richtig. Genau. Dann haben wir einen weiteren Arbeitsbereich, der beschäftigt sich mit hauptberuflichen Mitarbeitern. Wir sind sehr froh, dass es immer wieder die Möglichkeit gibt, dass Leute ihre ganze Zeit für Gott einsetzen. Und nicht abgelenkt werden durch Beruf, obwohl Beruf auch was Gutes ist. Ich bin Werkzeugmacher vom Beruf und habe das sehr gerne gemacht und habe das aber als Privileg gesehen, dass Gott mir die Zeit schenkt, vollzeitlich zu arbeiten. Und das ist schon. Und wir möchten gerne den Berufungsprozess von Hauptberuflichen begleiten und Gemeinden helfen, die Hauptberufliche suchen und dass das auch gut geht. Und das ist ein wichtiges Anliegen. Und dann Gemeindeberatung, auch wenn es schwierig wird in einer Gemeinde. Leider bin ich nicht immer nur in Gemeinden, wenn so schöne Gottesdienste stattfinden wie hier, sondern manchmal rufen mich Gemeinden, weil sie nicht mehr weiter wissen, wie es geht, wenn ein Konflikt da ist. Aber nicht nur zu Konflikten, sondern auch zum Glück, wenn sie sagen, wir möchten gerne einfach den Ansatz sehen, wie wir uns weiterentwickeln können. Wir möchten weiterkommen und deswegen holen wir mal jemanden, der von außen mit drauf guckt und wir machen mal eine Ist-Analyse oder eine Potenzialanalyse, welches Potenzial steckt in der Gemeinde oder eine Kontextanalyse, um zu sehen, was sind eigentlich die Nöte und Herausforderungen in unserer Umgebung. Und da gibt es richtig bewährte Tools, die wir dann anbieten, mit Gemeinden durchführen, und das ist richtig schön. Und dann eine Sache, die wir gerade jetzt neu entwickeln, das ist im Blick auf Ehe und Familie. Wir merken, hier gibt es richtig große Nöte und Herausforderungen. Und wir sagen, wenn wir Ehe stärken können, wenn wir den Ehepaaren helfen können, besonders den Männern helfen können und als Ehepaar stärken können, dann ist wird die Familie gesegnet. Und die Familie ist eine Kernzelle auch für Gemeinde und in unserer Gesellschaft. Und wo wir sagen, wir wollen darin investieren, dass Ehe, Familie gestärkt wird und dadurch Gemeinde gebaut wird. Neben anderen Sachen wie Kinder-, Jugendarbeit mit Wilderness zusammen und sozialdiakonische Arbeit, die wir machen. Viele Gemeinden engagieren sich sozialdiakonisch, finde ich richtig gut. Und wir als AGB wollen genau das unterstützen. Auch in ganz praktischen Sachen, Finanzen und Rechtsfragen, alles was damit zusammenhängt, da haben wir zum Glück Fachleute, die sich damit auskennen. Und dass wir einfach als Arbeitsgemeinschaft Gemeinden dienen, Gemeinden unterstützen und Hilfe zur Verfügung stellen. Und ich stehe da mittendrin, ich darf das mit aufbauen. Früher habe ich Jugendarbeit gemacht, habe ich Pfingstjugendkonferenz und sowas organisiert. Aber irgendwann ist mein Bart, und ich habe immer einen schwarzen Vollbart getragen, so komisch weiß geworden. Genau. Und da sind zwei Dinge passiert. Genau. Das erste war, dass meine Tochter von hinten gekommen ist, als ich mir Sonntagnachmittag auf unserem Sofa bequem gemacht habe. Ich lag da und hatte so ein Rasierapparat, so ein Rasenmäher im Anschlag gehabt und ist mir einmal so durchs Gesicht gefahren und da war der Bart ab. Genau. Da habe ich gesagt, der Bart ist ab. Genau. Und dann die zweite Sache, nachdem der Bart ab war und ich älter geworden bin, haben die Leute gesagt, ich glaube, Jugendarbeit ist nicht mehr dein Ding, du solltest jetzt Gemeindearbeit machen, und haben gesagt, würdest du mithelfen, dass wir in der AGB sowas machen können? Und deswegen stehe ich damit drin und freue mich, dass manches gelingt, und das ist richtig schön. Aber jetzt wollten wir über Bibeltext reden, ne? Nicht nur über die AGB. Genau. AGB könnt ihr wieder am Computer finden, ne? Wenn ihr nächstes Mal irgendwas bestellt, habt ihr die AGB akzeptiert und anklicken, genau. Dann macht doch ein Gebet draus. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dann sagen, okay, es gibt die AGB auch im anderen Sinn. Beten wir einfach mit dafür, das, was gerade passiert in der Zeit. Wenn jemand mehr wissen will, draußen habe ich so einen Prospektständer hingestellt. Da gibt es so einen Vorstellungsprospekt und auch andere Sachen, die man lesen kann zu den einzelnen Arbeitsbereichen, die es gibt. Genau. Jetzt zur Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 19. Bis 26 wollte ich gerne lesen, einfach deswegen, weil das ein Text ist, der mir persönlich unglaublich gut gefällt. Der inspiriert mich richtig. Und weil in dem Text eine Person drin vorkommt, die ich mir persönlich zum Vorbild genommen habe. Genau. Und wenn ich mir etwas wünsche, wie ich mich entwickle und was ich beitragen kann, auch zum Bau der Gemeinde, dann wünsche ich mir, dass ich diese Person als Vorbild habe und als Vorbild nachahmen kann. Kennt ihr die Person, die da drin vorkommt? Barnabas? Mein Vorbild. Und auch unser Vorbild so in der AGB. Dass wir sagen, was wir gerne wollen, sind Barnabas-Dienste zu tun. Der Barnabas hieß eigentlich gar nicht Barnabas. Das war nämlich sein Spitzname oder sein Beiname. Ja. Und das ist ja manchmal, dass Leute Spitznamen kriegen, ne? Weil man irgendwas mit denen verbindet. Ne? Und bei dem Barnabas war das so, der hieß eigentlich Josef oder Joses. Und dem haben sie den Spitznamen Barnabas gegeben. Und das heißt übersetzt Sohn des Trostes oder Sohn der Ermutigung. Weil das einer war, der war unglaublich ermutigend. Das war jemand, der andere ermutigen konnte, der andere positiv unterstützen konnte, der andere trösten konnte, auch in schwierigen Situationen. Und das hat er genau auch hier an dieser Stelle bewiesen, in diesem Abschnitt, um den es hier ging, wo er nämlich mit einer Gemeinde zu tun gekriegt hat, die gerade am Entstehen war, die so in den Startlöchern stand. Und das war eine Gemeinde in Antiochia. Früher gab es ja eine große Urgemeinde in Jerusalem. Und von Jerusalem aus ist eine Gemeinde entstanden in Antiochien, aber nicht geplant, sondern eigentlich durch ziemlich schwierige Umstände. Und das lesen wir hier. Ich lese einfach mal. Da heißt es nämlich, die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis oder die Verfolgung, die damals eingesetzt hat, wegen Stephanus, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia. Und dann heißt es weiter, und sie redeten zu niemand das Wort, als allein zu den Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen, also zu den Nichtjuden, redeten, indem sie das Evangelium von Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Und es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, der Urgemeinde. Und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochia. Und dann habe ich den Satz fett, dick, rot markiert hier auf der Folie. Und der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, und er mahnte alle mit Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens, und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen, und als sie ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia, und es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten, und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Warum wir uns Christen nennen oder warum wir Christen genannt werden, hat da ihren Anfang. Da wurden die Leute das erste Mal Christen genannt. Die haben nicht betont, wir, einer ist unser Meister, wir alle sind Brüder, und wurden demnach Brüdergemeinden genannt, sondern die haben ständig von Christus gesprochen. Und ständig haben die von Christus erzählt und gesprochen, und dann haben sie gesagt, das sind die Christen. Und daher kommt das, dass wir bis heute Christen heißen. Das hat da in Antiochien angefangen. Der Schlüsselvers in diesem Abschnitt, den ich auch da rot unterstrichen habe oder markiert habe, ist der Vers 23, wo es heißt, Barnabas freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah. Der hat etwas wahrgenommen von der Gnade Gottes. Der hat, als er hingeschaut hat, hat er gesehen, das ist stark, was hier passiert. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist echt ein Geschenk. Das ist echt Gnade, was hier passiert. Und dann heißt es hier, er freute sich, als er die Gnade Gottes sah, und er mahnte. Ermahnen ist ja auch ein schwieriges Wort, ne? So, da hören wir gleich den Zeigefinger mit, ne? Ermahnte alle. Aber dieses Wort ermahnen kann man unterschiedlich übersetzen, was da in der Bibel steht, im griechischen Urtext steht. Man kann es als ermahnen, sagen, korrigieren, das übersetzen. Das kann aber genauso gut auch ermutigen bedeuten. Und ich würde das gerade von Barnabas, diesen Sohn des Trostes, den Ermutiger, so übersetzen. Er ermutigte alle, mit Herzensentschluss beim Herrn zu bleiben. Genau. Das ist, glaube ich, so der Schlüsselvers. Das, was Paulus sieht, Barnabas sieht, und was er wahrnimmt und wie er das dann weiter fördert. Was war das eigentlich, was Barnabas da gesehen hat? Und mir sind da ein paar Dinge aufgefallen, die Barnabas gesehen haben, und ich habe die einfach mal zusammengestellt. Das erste ist, was ich glaube, was ihm aufgefallen ist, er freut sich, dass unter schwierigsten Bedingungen dort Gemeinde entstanden ist. Unter schwierigsten Bedingungen ist dort in Antiochia eine neue Gemeinde entstanden. Ich habe eben schon gesagt, dass das nicht geplant war, dass das nicht strategisch geplant ist, wie wir das heute machen. Man lernt auf der Bibelschule, wie sowas geht. Man macht einen Trainingskurs dafür, wie Gemeindegründung stattfinden kann, was man dazu alles braucht, und dass man einen starken Leiter braucht und dass man ein Team braucht und dass man natürlich dann auch an Räumlichkeiten denkt und wie man anfängt mit Gottesdiensten oder ganz persönlich oder sowas. Das kann man heute alles sehr, sehr gut lernen. Man kann sich gut darauf vorbereiten. Und ich freue mich, dass Leute sich gut darauf vorbereiten, auf Gemeindegründung, und sich das richtig, richtig damit beschäftigen. Diese Gemeinde ist entstanden ungeplant und in keiner leichten Situation. Sie in Vers 19, da haben wir gerade gelesen, dass die Leute von Jerusalem aus vertrieben wurden. Damals ist richtig Verfolgung, hat richtig Verfolgung eingesetzt. Vielleicht kennen das einige noch. Verfolgung, dass Christen verfolgt wurden. Und gerade auch Menschen, die im Osten aufgewachsen sind, die haben manches davon erlebt, was wir hier in Deutschland, in der westlichen Welt, zum Glück so nicht erlebt haben, jedenfalls nicht in den letzten Jahrzehnten. Aber da war das so, dass das natürlich herausfordernd war, was diese Christen in Jerusalem getan haben und gesagt haben. Und manches war provozierend für die Leute und auch vor allen Dingen, dass sie nicht den Kaiser angebetet haben. Und der Kaiser wollte göttlich verehrt werden und dann haben die Leute gesagt, Christus ist Kyrios, Christus ist der Herr und nicht der Kaiser. Und deswegen sind sie dann verfolgt worden und die Leute wurden richtig aus den Häusern geholt, die wurden verdroschen, die wurden ins Gefängnis gesteckt, es wurden Leute getötet und eine ganze Reihe von den Leuten sind geflohen. Und die sind hier auf der Flucht. Seid ihr auch manchmal auf der Flucht? An der Arbeit habe ich immer ein schönes Schild gehabt. Das heißt, ich bin auf der Arbeit, nicht auf der Flucht. Um deutlich zu machen, es müssen nicht alle sofort gehen. Aber die waren wirklich auf der Flucht und mussten fliehen um ihres Glaubens willen. Und sind dann davongezogen durch die verschiedenen Landschaften und haben sich wiedergefunden dann dort in Antiochia. Und dort in Antiochia haben sie sich einfach wieder versammelt. Sie haben sich wiedergefunden dort als Christen und haben als Menschen, denen es wirklich nicht gut ging, haben da Gemeinde gegründet und haben Dinge getan. Die hatten sehr gut sagen können, wir dürfen nicht nochmal in die gleiche Falle tappen. Wir dürfen nicht nochmal alles riskieren. Sehr bedeckt, sehr behutsam bitte mit dem Glauben. Und nicht weit aus dem Fenster lehnen. Und außerdem sollen wir Jerusalem, da geht das ja sowieso nicht. In Jerusalem, da hatten wir gute Voraussetzungen für Gemeinde, das war super. Aber hier in der Verfolgung, das geht gar nicht. Aber offensichtlich ist das passiert, dass trotz schwieriger Voraussetzungen dort eine Gemeinde entsteht. Und als ja Barnabas dorthin kam, der hat sich gefreut, dass die Menschen da angefangen haben, Gemeinde zu bauen. Und darin hat er Gnade Gottes gesehen. Und dass er gesehen hat, das ist echt super. Hier entsteht Gemeinde. Und ich freue mich immer darüber, wenn Gemeinde entsteht. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Das Beste, was geben kann. Dass es Gemeinden entstehen, dass Gemeinden gegründet werden. Und ich freue mich, dass das in unserer Zeit passiert. Dass Gemeinden hier entstanden sind. Dass es euch gibt. Das ist Gnade. Und das möchte ich sehen. Und einfach auch mal wahrzunehmen, ja, das ist richtig toll. Manchmal ist es so, dass man alle negativen Dinge sieht und die anderen Dinge so selbstverständlich nimmt. Und man sieht gar nicht mehr, wie toll das ist, was Gott da geschaffen hat und wie schön das ist. Und es gibt Pessimisten, die sehen immer das Negative. Es gibt Leute, die schütteln so lange den Kopf, bis sie ein Haar in der Suppe finden. Und die finden dann Haar in der Suppe, auch in jeder Gemeinde. Ist das so? Und es gibt Leute, die sehen immer das Negative. Und vor einiger Zeit habe ich einen schönen Zweizeiler mal irgendwo gelesen oder gehört. Der ging so: Durch gleiche Gitter schauen zwei Männer in die Ferne. Durch gleiche Gitter. Das heißt, die sind in keiner schönen Situation. Das ist echt schwierig. Irgendwie sind sie hinter Gittern gekommen. Ob zu Recht oder ungerecht, wissen wir ja nicht. Durch gleiche Gitter schauen zwei Männer in die Ferne. Und dann geht es weiter. Der eine sieht Morast, der andere die Sterne. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es darauf ankommt, wo man hinguckt, was man sieht. Über den Barnabas haben wir gelesen, als er die Gnade Gottes sah, da freute er sich und hat dann die Leute ermutigt, weiterzumachen. Und auch zu sehen, ja, hier gibt es so viele tolle Sachen. Dass Gemeinde entsteht, ist das ist wirklich eine starke Sache. Und hier unter schwierigsten Voraussetzungen. Und manchmal entstehen Gemeinden aus schwierigen Voraussetzungen. Manchmal entstehen auch Gemeinden, weil es nicht mehr geht mit der Gemeinde, wo man vorher war. Und es geht leider auch durch Zerbruch und manchmal auch durch Spaltung, dass Gemeinden entstehen. Aber trotzdem macht Gott etwas Gutes daraus. Hier hat er was richtig Gutes gemacht. Und diese Gemeinde hier in Antiochien, die ist so zum Segen geworden. Von da aus war dann Paulus später unterwegs. Da haben die Missionsreisen begonnen. Das war eigentlich die sendende Gemeinde, wo der Aufbruch zur Weltmission stattgefunden hat. Richtig stark, was da passierte. Die zweite Sache, die mir aufgefallen ist. Worüber freut sich Barnabas, als er die Gemeinde sah? Und ich habe hier den Satz hingeschrieben, er freut sich, dass die Christen in Antiochien evangelisieren, statt zu resignieren. Das würde ich eigentlich gerne zum Motto machen. Und dass Gemeinden so auch so ins Stammbuch schreiben, statt zu resignieren, evangelisieren. Das ist die Antwort auf viele Dinge, die auch schwierig sind, schwierig sein können. Und das, was eigentlich dran ist. Und dass die Christen dort angefangen haben zu evangelisieren. Und das war ja überhaupt gar nicht selbstverständlich. Auch im Blick auf Evangelisation gibt es ganz viel Resignation. Hat ja alles bisher nichts gebracht. Und wie oft ich das höre, dass Leute sagen, das ist hier ein sehr harter Boden. Das ist echt schwierig. Und die Leute heute sind überhaupt nicht ansprechbar aufs Evangelium. Und es gibt viele negative Dinge dabei. Und wir leben ja sowieso in der Endzeit, ne? Aber vielleicht gerade deswegen sollten wir evangelisieren. Und außerdem sind wir sowieso nicht so viele, auch die evangelistische Gabe haben. Das können wir nicht. Wir haben tausend andere Sachen zu tun und manche Gemeinden sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie gar keine Zeit mehr finden, zu evangelisieren und sie haben resigniert. Also wenn jemand Grund gehabt hätte zu resignieren, dann die Jungs da in Antiochien. Die hätten echt sagen können, wir müssen echt vorsichtig sein. Jetzt so in die Öffentlichkeit zu gehen, um zu evangelisieren, dann geht die Verfolgung für uns weiter. Und wir sind echt froh, dass wir selber überlebt haben und unseren Glauben behalten haben, aber jetzt das anderen weitergeben, für mich selber kann ich das ja machen, aber für andere, das wäre jetzt doch eine ziemliche Zumutung. Und außerdem, wir haben auch nicht die großen Redner, wir haben nicht die großen Apostel, die es in Jerusalem gegeben hat, Petrus und so, die waren nicht da. Und wir, wie sollen wir das machen als einfache Leute? Und außerdem haben wir auch keinen Tempel da, wo wir Leute einladen könnten und so weiter. Und da Großveranstaltungen zu machen, das ist alles nicht getan. Es war so, wie selbstverständlich für sie, dass sie anfingen, über ihren Glauben zu reden. Und anstatt große Veranstaltungen oder irgendwelche evangelistischen Aktionen zu machen, haben sie neue Wege gefunden und haben einfach ganz persönlich ihren Glauben weitergegeben. 1:1, von Mann zu Mann. Und dann haben wir hier drin gelesen, dass es Leute gab, die haben angefangen, mit den Juden dort über den Glauben zu reden, die sie dort kennengelernt haben. Sie sprachen mit niemand außer zu den Juden über Christus. Aber da waren auch ein paar Leute, die haben den Mut gehabt, auch darüber hinaus zu anderen zu sprechen, zu den Griechen, zu den Nichtjuden, zu Hellenisten. Damals gab es zwei Gruppen von Menschen, die Juden und die Griechen, die Hellenisten. Das eine waren die Juden und die anderen die Heiden. Und zunächst ging man davon aus, Evangelium ist für die Juden da. Und bis sie dann auch gesehen haben, nein, Gott meint alle. Und dass Leute angefangen haben, auch zu Leuten zu reden, was eigentlich vorher für sie unvorstellbar war, mit den Leuten über den Glauben zu reden. Und das war eine echte Grenzüberschreitung. Und dann bekehren sich auf einmal Menschen, die gar nicht jüdischer Abstammung waren. Vielleicht war das auch der Grund oder die Sache, was sie in Jerusalem gehört haben. Und dann geht das denn? Können auch Menschen, die gar keinen jüdischen Hintergrund haben, zum Glauben an Jesus kommen? Vielleicht haben sie deswegen den Barnabas hingeschickt und gesagt, guck mal nach, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Das kann doch nicht sein, dass jetzt auf einmal auch Heidenchristen, die gar nicht beschnitten sind und sowas in die Gemeinde kommen, das geht da gar nicht. Aber als der Barnabas kam, hat er gesehen, hier tut Gott richtig was. Und hat gesehen, das ist echt klasse. Hier kommen Menschen zum Glauben. Und hat dann die Gnade Gottes darin gesehen, dass Leute zum Glauben kommen. Also was ich glaube, was wichtig ist, evangelisieren statt resignieren, dass wir keinen Grund haben zu resignieren und dass man einfach auch sieht, das ist genau das, was heute drin ist. Und da möchte ich gerne mithelfen, auch zu ermutigen, mit beizutragen, dass wir Wege finden zur Evangelisation in unserer heutigen Zeit. Eine dritte Sache noch, die der Barnabas gesehen hat und wo er sich drüber freut. Und ich habe das mal so beschrieben, er freut sich über das erstaunliche Wachstum dieser Gemeinde. Diese Gemeinde ist aus allen Nähten geplatzt. Ein erstaunliches Wachstum hat es da gegeben. Freut ihr euch über Gemeindewachstum? Schön, dass ihr so viele seid. Super, echt Grund zur Freude. Hier hat es sowas gegeben wie Gemeindewachstum. Und wenn demnächst dieser Raum nicht mehr ausreicht, umso besser. Zweiter Gottesdienst, ist gut möglich. Oder größere Räume finden oder sowas. An den Räumen soll es nicht liegen. Und ich freue mich immer, wenn Gemeinden wachsen und wir haben in unserer Bewegung gerade Gemeinden, eine Gemeinde habe ich vor Augen, die war so überaltert, dass wir gesagt haben, ihr habt keine Zukunft mehr. Und die wurden immer weniger. Und haben genauso wie ihr so zwei Blocks hier im Raum gehabt. Und dann haben sie angefangen und haben sich nur in den einen Block gesetzt und der hat voll ausgereicht. Wurde immer weniger. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch versuchen mitzuhelfen. Wie können wir Menschen erreichen hier? Und haben angefangen, sozialdiakonisch Menschen zu dienen in dem Stadtteil. Haben zuerst die Kids erreicht. Und die Frauen in der Gemeinde, die waren echt klasse. Die haben gesehen, wenn die Kids wir einladen für ein Kids-Programm, die kommen nachmittags hier hin und haben noch nichts gegessen. Und dann haben die alten Schwestern in der Gemeinde, die gesagt haben, wir können das nicht mehr, Gemeindearbeit und sowas. Was wir aber jedenfalls können, wir können für die Kinder was zu essen machen. Und haben sich dann jeden Tag, wenn Kids-Programm war, in die Küche gestellt und dann haben sie sich abgesprochen, dass immer zwei Frauen gekocht haben. Und dann kamen die Kids richtig gerne und sagten zu den alten Frauen, ihr seid echt cool. Können wir auch mal in euren Gottesdienst kommen? Genau. Und dann kamen die Kids in Gottesdienst und haben Freunde mitgebracht. Und die Kids werden größer, jetzt sind es inzwischen Teenager. Jugendliche kommen ins Gemeindehaus, da gehen jede Woche so 80, 100 Kids durchs Gemeindehaus und die Gemeinde wächst. Jetzt haben sie auf einmal den anderen Block wieder mit reingenommen und beide Blocks sind voll und sie holen Stühle zusätzlich rein, weil einfach der Platz nicht mehr ausreicht. Und das ist echt super, dass die Gemeinde wächst. Aber ich merke auch, dass Leute Schwierigkeiten haben, über Gemeindewachstum zu sprechen. Besonders die, wo das nicht so funktioniert, wo Gemeindewachstum nicht so alltäglich ist. Die sagen, darf man denn so über Gemeindewachstum sprechen, Zahlen nennen? Geht es ja gar nicht um Zahlen? Es geht ja um geistliche Frucht und nicht um Zahlen. Finde ich auch. Aber irgendwie muss sich geistliche Frucht ja ausdrücken, dass auch Menschen dazukommen und haben echt Schwierigkeiten damit, mit Zahlen zu nennen. Oder auch, dass man konkrete Erwartungen hat, was Gott tut. Als ich selber so Praktikum gemacht habe, nach meiner Bibelschulzeit, da war ich in einer Missionsarbeit in Österreich, in Innsbruck. Und habe da mit einem Missionar zusammengearbeitet. Und der Missionar, der sagte dann, als ich dahin kam, als wir so angefangen haben, sagte dann, Reinhard, ich kann mir vorstellen, dass wenn wir in diesem Jahr zusammenarbeiten, 20 Leute durch unseren Dienst zum Glauben kommen. Ich konnte mir das nicht so gut vorstellen, weil ich hatte bis dahin kaum mal erlebt, dass jemand zum Glauben kam. Und das ist ja auch oft so. Und seine Frau hat ihm gleich einen drüber gegeben. Und sagte, wie kannst du da Zahlen nennen? Und hat ihn richtig abgebürstet. Und dann hat er halt aufgehört, über Zahlen zu sprechen. Aber er hat es nicht vergessen. Und dann am Ende der Zeit hat er dann zu mir gesagt, kannst du dich noch erinnern, was ich dir gesagt habe mit den 20 Leuten? Ich habe mitgezählt, es waren mehr als 20, die in dieser Zeit zum Glauben gekommen sind. Richtig schön, genau. Aber manche haben Schwierigkeiten mit Zahlen. Aber in dem Bibeltext, den wir eben gelesen haben, diese Schwierigkeit gibt es hier nicht. Wenn jemand seine Bibel offen hat, kann man vielleicht nochmal gerade reingucken. Dreimal wird hier nämlich etwas darüber geredet, von einer Zahl, von einer großen Zahl. Vers 21, da heißt es, und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Stark. Und das hat der Barnabas gesehen. Eine große Zahl von Menschen, die zum Glauben kommen. Hier tut Gott was. Und das möchte ich auch sehen. Vers 24 nochmal. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Und das fordert mich heraus. Wo ich das nicht immer selbstverständlich erlebe, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Hier ist das passiert. Und das passiert heute vielfach. Nicht so sehr in unserer westlichen Welt. Aber was wir sonst mitkriegen, auch aus Missionsgebieten, wo Erweckungen sind, das ist unglaublich. Eine zahlreiche Menge von Menschen, die da zum Glauben kommen. Und dann, nachdem Barnabas den Paulus dazu geholt hat, weil er einfach gesehen hat, der kann uns jetzt hier richtig gut helfen, steht dann, als sie ein Jahr in der Gemeinde zusammengearbeitet haben, steht dann, dass sie eine zahlreiche Menge lehrten. Und die Leute, diese große Zahl von Christen, Leuten, dann das erste Mal Christen genannt worden sind. Paulus freut sich, Barnabas freut sich richtig über Gemeindewachstum und sieht darin Gnade Gottes. Und das ist nicht selbstverständlich, sondern Gnade Gottes. Und das möchte ich gerne sehen. Und dann sagt er sich, das möchte ich gerne unterstützen. Und das ist meine Botschaft heute. Man kann Gemeindewachstum, man kann Gemeinde unterstützen. Wir versuchen das von außen in der AGB. Aber man kann das auch von innen. Man kann Gemeindewachstum unterstützen. Man kann dazu beitragen, dass die Gemeinde sich entwickelt, dass es gut geht. Und das kann jeder. Barnabas sieht das für sich und sagt, das ist wirklich nötig. Und er ist nicht wieder nach Hause gegangen und hat gesagt, okay, schön, dass es hier so gut läuft. Sondern er hat dann sich damit reingestellt und sie haben dann mindestens ein Jahr lang zusammengearbeitet. Er war ein ganzes Jahr in der Gemeinde und hat mitgeholfen. Und hat dann gesehen, okay, ich habe auch nicht alle Gaben. Und hier fehlen manche Sachen, das wäre jetzt einfach wichtig. Und deswegen ist er dann losgegangen und bis nach Tarsus gewandert und hat dann da in Tarsus gesucht, ob er einen Freund findet, wo er wusste, der könnte der Gemeinde richtig helfen. Und das war Paulus. Denn Paulus hat er kennengelernt, so gerade nachdem Paulus selber zum Glauben gekommen war, wo Jesus ihn so überrascht hat, dass er ihm auf der Straße da vor Damaskus in einem hellen Licht erschienen ist und dass diesem hellen Kopf ganz dunkel geworden ist vor den Augen und wo ihm einfach Jesus begegnet ist. Und dann hat er versucht, der Paulus, sich der Gemeinde anzuschließen und die hatten Angst vor ihm. Weil sie dachten, der kommt jetzt nur, weil er uns auch verfolgen will und dieses Christennest ausräumen. Deswegen haben sie ihn in der Gemeinde in Jerusalem erst gar nicht akzeptiert. Und dann lesen wir das in Apostelgeschichte 9, dass der Barnabas ihn aufnimmt. Und er brachte ihn in die Gemeinde, hat ihn in die Gemeinde geführt. Er hat dem Mann vertraut. Und er hat ihn ermutigt und gestärkt und gesagt, komm, bring dich mit ein. Und hat seine Gabe erkannt, dass er gemerkt hat, meine Güte, das ist ein heller Kopf. Der hat so viel verstanden von der Bibel. Der hat ja Theologie studiert. Das ist einer der klügsten Leute, die ich kenne. Und dann in der Situation in Antiochia sagt er, was wir jetzt brauchen ist Lehre. Die Menschen müssen verstehen, müssen die Zusammenhänge verstehen, auch von der Bibel. Und ich brauche jemanden, der ihnen das vermitteln kann. Ich selber kann es nicht. Der war kein Lehrer. Der war Seelsorger, würden wir heute sagen. Sohn des Trostes, der konnte andere trösten, ermutigen, stärken, der war Seelsorger. Und sagt, es braucht andere Dinge noch, die in der Gemeinde nötig sind. Und sagt, ich hole den Paulus als Lehrer hierhin und versuche ihn zu motivieren, dass er sich hier mit einbringt. Und offensichtlich hat Paulus ein ganzes Jahr mit der Gemeinde zusammengearbeitet. Also man kann Gemeinde unterstützen, auch von außen. Der Paulus kam von außen. Und dann haben sie von außen geholt in die Gemeinde hinein. Und deswegen finde ich das gut, dass Leute in die Gemeinde reinkommen. Auch wie Johannes von außen gekommen ist. Und der Gemeinde jetzt dient. Und hier mithilft, dass Gemeindewachstum geschieht. Dass hauptberufliche Mitarbeiter das machen. Oder auch, dass man eben, wie wir das überörtlich versuchen, Gemeinden unterstützt durch Dienste, die von außen kommen. Dass man mithilft bei Evangelisation, bei Schulungen und anderen Sachen, das kann man gut machen. Aber Barnabas macht das besonders von innen, weil der stellt sich mit rein und bringt sich mit ein, mit seiner Gabe, mit seinem Charisma, was er hat, um die Gemeinde zu dienen, der Gemeinde zu dienen. Und sein besonderes Charisma war, andere zu ermutigen. Das war nicht ein Schwarzseher. Das war nicht einer, der Morast sieht, sondern der sieht die Sterne, der sieht das Potenzial, der sieht, was da drin ist. Und stellt sich ermutigend, positiv rein in die Gemeinde, um die Gemeinde voranzubringen. Und das möchte ich auch. Ich möchte so ein Barnabas sein, der sich ermutigend reinstellt, positiv reinstellt und einfach mithilft, dass etwas Gutes wird. Und ich glaube, dass das, was Barnabas hier tut, einfach auch so ermutigend sich reinzustellen, eine ungeheuer wichtige Sache ist und eine ungeheure große Kraft. Ich mache immer zwischendurch mal so Weiterbildungen. Da mache ich einen Kurs über Seelsorge und Psychologie, habe ich jetzt eingemacht. Und bei einem Kurs musste ich ein Buch lesen von einem Mann, weiß nicht, ob den jemand kennt, das ist so der Gründer der Individualpsychologie, ein Schüler von Adler, Vater der Individualpsychologie nennt man den Rudolf Dreikurs. Kennt jemand? Genau. Also Lehrer, Pädagogen, Therapeuten, die werden den Namen vielleicht kennen. Und von dem muss ich was lesen und dann hat er in dem Buch eine tolle Geschichte geschrieben und die würde ich euch gerne weitergeben. Er schreibt hier, vor ein paar Jahren kam eine Familie in die Beratung, die ihre drei Kinder alle auf der Sonderschule hatten. Die Leistungen der Kinder waren unterdurchschnittlich schlecht. Sie benahmen sich alle drei gelangweilt, gleichgültig und aggressiv. Und alle drei zeigten auch nicht die geringste Lebensperspektive. Und dann beschreibt er weiter, und besonders die Mutter wirkte verzweifelt. Sie hatte ihre Kinder aufgegeben. Sie glaubte nicht an die kleinsten pädagogischen Fortschritte und war auch nicht andeutungsweise in der Lage, den Kindern zu helfen und ihnen Lernerfolge zu vermitteln. Und dann sagt er, ihre Resignation hat die Kinder angesteckt und die Kinder eigentlich nach unten gezogen. Ihre Hoffnungslosigkeit spiegelte sich in den Kleinen wieder. Da lag das Problem aus seiner Sicht. Und dann schreibt er, dann geschah eines Tages etwas Unerwartetes. Die Mutter starb plötzlich. Und der Vater stand mit den drei Kindern ganz alleine da. Die Familie ging auch zu seiner christlichen Gemeinde wie hier. Und die hat das echt erbarmt. Und dann hat die Gemeinde sich darum bemüht, dass der Mann eine neue Frau kennenlernt und dass die Kinder wieder eine Mutter haben. Und das ist ihnen gelungen. Nach einem Jahr heiratete er wieder und die Kinder bekamen eine neue Mutter. Und dann schreibt er, die alle drei Kinder gerne akzeptierten. Und diese Frau kam dann auch zum Dreikurs in die Beratung, einfach auch, weil sie anknüpfen wollte bei dem, was vorher gewesen ist, und kam auch zu ihm. Und dann beschreibt Dreikurs diese Frau und sagt, ich kann nur sagen, es war eine unglaubliche Frau. Was die an Mut und Zuversicht mitbrachte, das war ganz enorm. Schon ihre Erscheinung und ihre Stimme, ihr Gesicht, alles strahlte Ermutigung aus. Und sie verstand es, die Kinder zu motivieren. Sie zeigte den Kindern auf Schritt und Tritt, dass sie an die Kinder glaubte. Und dann zum Schluss, nach 14 Monaten war kein Kind mehr auf der Sonderschule. Alle drei schafften den Abschluss auf normalen Schulen. Und als Fazit, was er damit sagen will, ist, Ermutigung ist eine unbezahlbare Lernhilfe. Da ging es um Pädagogik. Ich würde sagen, Ermutigung ist eine unbezahlbare, eine unglaubliche Lebenshilfe. Ermutigung ist eine unglaubliche Hilfe, sich in Menschen zu investieren, in Gemeindebau zu investieren. Und das möchte ich gerne von dem Barnabas lernen. Das war jemand, der ermutigend sich da reingestellt hat und Gemeinde richtig nach vorne gebracht hat. Der sich gefreut, hier gibt es Gemeinde, hier ist Gemeinde entstanden und hier hat Gott etwas ganz Tolles getan. Hier erfahren Menschen das Evangelium. Die resignieren nicht, sondern die evangelisieren. Und das möchte ich unterstützen. Da stelle ich mich gerne mit rein. Und erleben, dass die Gemeinde wächst und dann, dass viele dazukommen. Und das kann man einfach unterstützen durch Ermutigung. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen und gesagt, das möchte ich mir zum Vorbild nehmen. Diesen Mann möchte ich mir zum Vorbild nehmen. Ich möchte dazu beitragen, dass Gemeinden ermutigt werden und gestärkt werden. Aber das muss ich nicht alleine. Das sind nicht nur wir von der AGB, die sowas machen, die so ihren Dienst verstehen, sondern das kann jeder von uns. Und du kannst heute für dich ganz persönlich eine Entscheidung treffen und sagen, ja, das ist ein schönes Vorbild in der Bibel. Dieser Barnabas ist ein gutes Vorbild und ich möchte mir diesen Mann zum Vorbild nehmen. Und das einfach für dich persönlich festmachen und sagen, Herr Jesus, Vater im Himmel, mach mich zu seinem Barnabas. Mach mich zu einem Sohn, einer Tochter des Trostes. Mach mich zu einem Ermutiger oder einer Ermutigerin. Und man kann auch reflektieren, bin ich das zurzeit? Habe ich einen ermutigenden Beitrag? Oder bin ich gerade der so, der durch das Gitter nicht die Sterne sieht, sondern immer den Morast sieht, der immer alles Schlechte sieht und das dann auch kräftig betont? Und ich möchte einfach Mut machen, den Blick zu wechseln. Auch wegzuschauen von den Schwierigkeiten auf Jesus. Zu Gott zu schauen und sagen, du kannst was draus machen. Und mit dazu beitragen, dass das, was im Moment nicht gut läuft, besser wird. Und ich finde das sehr wichtig, ganz persönlich da seine Entscheidung zu treffen. Und ich bin sicher, wenn ihr das tut, wird euch das nicht unverändert lassen. Ich bin ganz sicher, dass die Gemeinde noch viel mehr aufblühen wird und etwas weitergeht, eine Dynamik weitergeht, wie das in Antiochia war, dass eine Gemeinde richtig eine starke Rolle spielt, eine richtig gute Entwicklung nimmt. Und dafür können wir beten. Ich würde gerne einfach mit Gebet abschließen und würde euch gerne bitten, einfach selbst für euch ein Gebet zu formulieren. Ich werde im Gebet anfangen zu beten und dann mache ich einfach eine Pause und werde nichts sagen. Und das wäre einfach die Möglichkeit, wo ihr selber in eurem Herzen zu Gott sprechen könnt und sagen, da möchte ich auch gerne. Du siehst meine Haltung, du siehst, wie ich die Gemeinde sehe und wie konstruktiv mein Beitrag ist. Sagen, ich möchte dich bitten, dass du mich zu einem Sohn, einer Tochter der Ermutigung machst, dass ich einen guten Beitrag habe. Das wird echt ein Grund zur Freude sein. Sollen wir aufstehen zum Gebet? Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Schöne Begebenheiten, die du uns darin erzählst. Auch hier in der Apostelgeschichte, wie das Evangelium Kreise gezogen hat, wie es Menschen erfasst hat, wie in verschiedenen Städten Gemeinden entstanden ist, auch durch schwierige Situationen. Und ich danke dir für Beispiele, die du uns gibst in deinem Wort, auch wie so ein Mann wie den Barnabas. Danke, dass du uns dein Wort gibst, dass wir es uns wirklich auch zur Richtschnur und als Beispiel nehmen und auch danach handeln. Und darum beten wir heute, dass wir das können und dass du uns darin segnest und dass wir so einen wertvollen Beitrag haben und auch der Gemeinde dienen können. Hier vor Ort und an vielen anderen Städten auch. Danke, Herr, dass jeder dazu einen Beitrag haben kann. Und danke, dass wir zu dir reden können und das zum Gebet machen können. Das finde ich total stark, dass du das Gebet von jedem Einzelnen hörst, wenn wir gleichzeitig beten, wenn wir leise beten oder laut beten. Und dass wir dir das sagen können und dass du, dass das bei dir aufgenommen wird. Und ich möchte jetzt einfach Mut machen, ganz persönlich für sich zu beten, eine gute Entscheidung zu treffen und zu sagen, Herr, mach mich zu so einem Menschen, der Gemeinde segnet, der eine Bereicherung ist, der Ermutigung ist in seinem Umfeld. Gott hört das. Und er hört dein Gebet. Und mit Gottes Hilfe wirst du jemand sein, der in seiner Umgebung Ermutigung, Hoffnung reinbringt. Und das wird sich auswirken. In deiner nächsten Umgebung, vielleicht in deiner Familie, in dem Umfeld, wo du lebst, in dieser Woche. Und das wird sich auswirken, auch in der Gemeinde, die dadurch aufgebaut wird. Der Herr segne dich. Amen.